Happy Shooting, Folge 841. Ich gucke Katzenbilder. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
der tollsten Community der Welt.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, so sieht das aus. Moin Chris, wie geht's dir?
Tag, ich gucke Katzenbilder.
Und ich wandernde Smileys. Und ein Jürgen.
Und ein Jürgen, Entschuldigung, könnt ihr jetzt nicht hier sehen, könnt ihr auch nur hören. Jürgen schickt uns auch ein Bild aus seinem Studio. Wir machen gerade Studio.
Eure Moderatoren, Boris und Chris.
Senden wir uns alle unsere Studiobilder hier.
Behind Studio, zeigt her eure Studios, ne? Weil ja. jeder hat ja irgendwie irgendwas, was man Studio nennen kann zu Hause.
Na klar.
Nicht wahr? Reicht, wenn eine Kamera da drin steht auf dem Stativ, dann ist das ein Studio.
Sofort. Also ich meine, wir sind hier ein Fotografier und so Podcast.
Genau, Jürgen live aus dem Hörerstudio C. So nennt man mich.
Ja, aus dem Ansagerstudio, sagt der Jochen. Genau. Wir werden noch Dinge zu hören haben. Ja, ja. Sehr geil.
Meinst du?
Ich glaube schon.
Na gut. Es ist wieder Happy Shooting, der Fotopodcast. Und ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir senden heute wieder aus dem Großraum Hannover und dem Großraum Göttingen, nicht wahr? Ups, falscher Knopf. Den wollte ich drücken.
Heute aus Europa quasi.
Genau. La 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 la. Eigentlich ist das so eine Eurovision hier.
Muss also an die angeschlossenen Funkhäuser in Österreich und der Schweiz.
Nee, also wir sind ja hier quasi auch remote miteinander verbunden, das muss man so. Ja nochmal dazu sagen. Das wir stimmt. Sehen uns per Kamera und hören uns per dieses Series of Tubes. Ne? Und wir podcasten hier rund um die Fotografie und das machen wir immer dienstagabends live oder donnerstags dann aus der Konserve, happyshooting.de. Außerdem haben wir hier wie immer unseren Live, ja, wie nennen wir das eigentlich, unseren Begleitkanal hier, unseren
Schattenredaktion.
Schattenredaktion im Happy Shooting Slack Kanal dienstags 18 Uhr, die uns wieder hier schön begleitet und uns live fact checkt. Und dann haben wir noch unser Feedback-Formular happyshooting.de/hi. Da dürft ihr uns Sachen reinwerfen. Zum Beispiel hat das getan, ich mach mal auf hier, der Rüdiger schreibt, mein Kommentar bezüglich des Blitzens und den EXIF-Daten. Meine Kamera, eine Panasonic G5, bekommt es mit, wenn ich einen Blitz nur über den Mittelkontakt auslöse. Ich denke, sie detektiert die Spannung, die dort anliegt. Hatten wir ja letztes Mal, dass viele Kameras, wenn du ganz normal beim Mittelkontakt blitzt, jetzt einfach nicht merken. Also sprich, sie packen es nicht in die EXIF-Daten rein, die G5. Scheint das wohl zu tun.
Mit einem wirklich, ich nenne ihn jetzt mal analogen Blitz, also mit einem Blitz- oder Funkauslöser, der keine zusätzlichen Kontakte besitzt. Faszinierend.
Tja.
Wieder was gelernt. G5 schreibt das also offenbar in die EXIF-Daten. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob es das immer in die EXIF-Daten schreibt, auch wenn der Blitz nicht geblitzt hat, sondern nur draufgesteckt hat. Also den Blitz mal ausschalten und dann mal gucken. Vielleicht kennt er nur das, was draufsteckt.
Das weiß ich auch nicht, aber was ich weiß, ist, dass wir eine Info bekommen haben von Sven, und zwar über das Thema, was war es denn? Diese V, X100V, 7.6, nee, war es Fuji X106 war das, genau. Die ja richtig abgeht,
wo man gemerkt. X106.
Schreibt Sven, wenn die aktuellen Gerüchte zur Fuji X106 stimmen, dass allein aus China 500.000 Vorbestellungen kamen, bei 180.000 Jahresproduktion und die Lieferzeiten entsprechend werden, wird es wohl noch eine X-T5 als Upgrade für mich werden.
Das wäre jetzt natürlich spannend, wenn Fujifilm jetzt gesagt hat, wir wollen jetzt mal nicht so einen knappen Lauf haben wie bei der X-105, die ja wirklich schwer verfügbar war, sondern wir wollen auch wirklich verkaufen, wenn eine Nachfrage da ist. Und die Nachfrage jetzt trotzdem noch viel höher wäre.
Es steht hier auf fujirumors.com. Ja. Das heißt, es ist ein Gerücht.
Man weiß.
Aber die sagen also aus China alleine, kämen schon eine 500.000 Pre-Orders. Und die können nur 180.000 im Jahr machen. Also mehr als 480.000 steht hier. Updated some point out that these are entries for the law. Oh, na, vielleicht ist das doch keine Orders. Also so eine Kameraseite, Dodge spricht von Orders, aber es scheint wohl auch eine Lotterie zu geben und vielleicht sind das da.
Das können natürlich, also das könnte ich mir schon eher vorstellen, wenn da irgendwie ein Preisausschreiben ist.
Ein
Bei einer halben Report? Million Vorbestellungen, ernsthaft? Glaube ich nicht.
Wie viele Leute gibt es in China? Ne?
Ja, also, natürlich, aber trotzdem. Wie viele Verkäufe von einem Kameramodell weltweit gibt es?
Und eine japanische Website reportet hier 580.000 Pre-Orders.
Ja.
Und naja, also sollte das so sein, dann haben wir da möglicherweise.
Glaube ich nicht.
Ich meine, wie gesagt, ich hab das letzte Woche schon gesagt, die Menge an direkten Kontakten, die ich hier so habe, die gesagt haben, hey, ich habe das gleich vorbestellt, das Ding, oder die gesagt haben, ich finde es super interessant, ich glaube, die bestelle ich mir. Also die Menge FOMO, die ist schon irgendwie gewaltig.
Ja klar, weil die Fünfer halt nicht ausreichend verfügbar war und die Leute haben gesagt, also dann jetzt gleich bestellen.
Logisch. Also sie können angeblich 15.000 im Monat herstellen.
Schauen wir mal. Also solltet ihr da draußen eine bestellt haben, eine X106, dann haltet uns gerne mal auf dem Laufenden, wie das so mit der Verfügbarkeit aussieht.
Ich meine, ist natürlich sagenhaft, so ein Luxusproblem will man ja eigentlich auch haben.
Als Firma
also, auf jeden
Fall, ja. Als Käufer und Käuferin eher nicht so.
Ja.
Da willst du die verdammte Kamera haben und zwar schnell.
Naja, noch ein anderes Ding. Ich habe mit dem Don Komareczka aufgenommen in der letzten Fotogeek Weekly, bin ich zu hören. Und da haben wir ein Thema aufgemacht, was ich auch nicht ganz uninteressant finde. Ein Upgrade für eine Leica. Also erstmal die Idee, dass du überhaupt eine Leica upgraden kannst. Eher so ein bisschen ungewöhnlich. Aber stellt sich raus, die Leica T, es ist kein aktuelles Modell, aber ist schon in diverse Leute Hände, hat interne Storage, also die hat auch einen Kartenslot, aber die hat auch einen internen Storage eingebaut. Nur so, was weiß ich, 8 GB oder so, keine Ahnung, halt irgendwie so diese Notflash quasi an Bord.
Okay.
Stellt sich raus, du kannst die Leica T upgraden, weil wenn du da so einen Deckel abschraubst, ne, da ist irgendwie so ein Plastikdeckel, den muss man also tatsächlich abschrauben, dann findet sich darunter ein Micro-SD-Kartenslot.
Ach was.
Und da kannst du das Ding, hat dann durch 128, ich glaube 16 GB sind drin und der hat dann die handelsübliche 128 GB Karte reingeworfen.
Upgrade, ist das verstehe ich. Dachte, es ist ein Firmware-Update, aber ein Hardware-Upgrade, wenn du so willst.
Ein Hardware-Speicher-Upgrade.
Das ist natürlich pfiffig. Das heißt, die haben nicht einfach ihren internen Speicher aufgelötet irgendwie aufs Board, sondern haben halt einen Slot da gemacht mit einer Micro-SD-Karte.
Aber so ein Slot braucht natürlich Platz.
Naja,
aber mir scheint der Platz da, wobei Micro-SD-Slots, glaube ich, jetzt nicht so umfangreich
sind. Na, mehr als ein Speicherbaustein auf dem Board. Also
schon.
Es und vor ist allem, schon mehr Aufwand.
Das wird auch nirgendwo beworben, ne? Das ist halt einfach so da drin, das hat irgendjemand rausgefunden. Und wenn du genau guckst, dann ist das sogar noch nicht mal irgendwie eine High-End sonst was Karte. Das ist irgendeine normale Toshiba-Karte mit 16 GB, die da drin ist.
Ach ja, ist so spannend.
Und das in der Leica.
Interessant. Naja, gut. Ich meine, vielleicht hatten sie so die Option, auch Kunden beim Support was Gutes zu tun oder wenn tatsächlich mal ein Speicherdefekt ist, nicht gleich ein ganzes Mainboard zu tauschen, sondern halt die Karte zu wechseln. Die werden sich da schon was überlegt haben. Oder es waren tatsächlich Speicherknappheit, keine Module verfügbar und man hat dann einen Slot gebaut für Memory-Karten. Ich weiß auch nicht. Kurios.
Ja, schon irgendwie, ne?
Sehr kurios.
So, gibt noch ein Update.
Warte mal, ich will mir das mal gerade hier dazu schreiben. Was? Mikro, für meine Aufzeichnung später, das glaube ich sonst nicht mehr, wenn ich das nicht, das finde ich ja nie wieder.
Ach so,
eingebaut.
Ja, wir haben, ein kleines Update, noch ein Update und zwar treiben wir uns ja so ein bisschen in diesem Fediverse rum.
Ja, ne? Mastodon also, zum Beispiel.
Mastodon, ja. Aber Mastodon ist ja nur ein Teil vom Fediverse. Das wird ja zusammengehalten durch ein gemeinsames Protokoll, das ActivityPub-Protokoll. Und da gibt es andere Services, die auch auf diesem Protokoll sprechen und die dann auch miteinander eben einfacher integrieren können. Und ein Service, den es da online gibt, ist PixelFed. Und PixelFed ist im Prinzip sowas wie ein Instagram, aber halt auf Fediverse. Und ist eine Alternative, also kannst Bilder sharen, liken, kommentieren, so weit, nicht mal so ein Instagram-Replacement, sondern so wie Instagram früher mal war, weil heute ist das ja was anderes geworden.
Es geht halt wirklich um das Zeigen von Fotos oder Kommentieren.
Zeigen von Fotos und Videos, wie gesagt, share, like, kommentieren, es gibt Stories und es ist eben integriert in dieses Fediverse. Und jetzt, was ist neu? Beziehungsweise was wird neu, weil sie gerade ein Update angekündigt haben. Sie basteln gerade so eine neue Medienpipeline, also auf Serverseite quasi, dass das Posten einfacher wird und besser wird und im Hintergrund schneller läuft. Ein Speicherformat, ich glaube, das GIF wird nach GIV umgestellt, also
Optimierungsarbeiten.
Du wirst dann auch Foto- und Videoalben anlegen können. Das ging bisher noch nicht. Die Höchstauflösung der Bilder war bisher noch auf 2K begrenzt, wird auf 8K erhöht. Also kannst dann auch so größere Sachen reinwerfen. Advancedere Formate werden supported, unter anderem AVIF und HEIC. ICC-Profile werden besser behandelt, EXIF-Daten werden besser behandelt, es gibt einen neuen Composer-User-Interface, besseres Geotagging, Location-Suche, Lizenz-Suche, ne, solche Sachen werden integriert und Anti-AI-Labeling. Also sie bauen jetzt tatsächlich relativ bald wie sie es genau machen, weiß ich nicht, aber eine Funktion ein, die vielleicht über irgendeinen Detektor oder so rausfinden versucht, ob das jetzt ein AI-kreiertes Bild ist. Möglicherweise über diese Schnittstelle von der CAI.
Die das haben ja so eine. Fände ich jetzt sinnvoller, weil ein Automatismus wird zwangsläufig daneben liegen.
Tja. PixelFed bin ich schon eine Weile, das war noch lange in Beta, das, wie gesagt, kommt jetzt langsam aber sicher an einen Punkt, wo ich sage, das wird jetzt wirklich eine Alternative.
Benutzt du einen speziellen Client dafür oder benutzt du das mit einem Mastodon-Client? Da gibt es auch einige, die
das auch können. Kannst du es auch mit einem Mastodon-Client verwenden, also das ist kompatibel mit denen, aber ich benutze den PixelFed-Client und zwar momentan in der Beta, auch der wird gerade massiv aufgebohrt. Und da kann auch jeder in diesen Testflight irgendwie rein und sich den holen. Warum PixelFed? Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Das eine ist, das Ding ist Open Source. Du gibst keine Daten an irgendwelche großen Firmen, Meta und Co. Wenn man sowieso in diesem Fediverse unterwegs ist, dann ist es eigentlich ein logischer Schritt. Weil es eben miteinander spielt.
Ja, kannst ja quasi überlegen, wenn du ein Bild posten willst bei Mastodon, ist auch gleich bei PixelFed zu posten und einfach zu teilen. Ne?
Genau. Dann hast du eben, so eine dezentrale Geschichte, eben wie auch ein Mastodon. Das heißt, du hast so eine föderierte, dezentrale Geschichte, kannst dir raussuchen, auf was für einem Server du sein möchtest.
Auch wieder mit eigenen Regeln wahrscheinlich, ne? Also welche
mit
Fotos auf
entsprechenden eigenen Regeln und so. Da gibt es auch schon einige. Also ich bin auf dem Hauptserver, wo auch die ganze Entwicklungsarbeit stattfindet. Pixelfed.social heißt der. Und was du natürlich hast in diesem Fediverse ist eine relativ schnelle Entwicklung. Also es geht relativ flott vorwärts. Da sind Leute, die sich auch wirklich dahinter klemmen, dass das Ding was Vernünftiges wird. Und das sieht man, da kommt also relativ häufig kommen da irgendwelche Updates raus und so. Ist spannend, das zu beobachten und das hat schon das Zeug, so zu so einer dezentralen Instagram-Alternative zu werden. Also checkt's mal aus, PixelFed, .social heißt der Hauptserver.
Ja.
Wer im Fediverse unterwegs ist, möge sich da gerne mal einen Account anlegen.
Der Witz ist, ich hatte von PixelFed schon gehört und war dann enttäuscht. Also Fed
mit D hinten, nicht
genau, mit D. Mhm, genau. Wie Fediverse halt, ne? Oder Federated. Ich hatte davon gehört und dann fand ich aber relativ schnell raus, dass man da ja wieder einen eigenen Account auf einer anderen Instanz braucht. Und dann war ich erstmal raus. Und dann habe ich da irgendwann nochmal drüber geschlafen. Ich bin jetzt zwar immer noch nicht drin, aber ich habe dann so gedacht, naja, aber bei Instagram habe ich ja auch einen anderen Account als bei Twitter gehabt. Also ja. Wo ist jetzt wirklich der Unterschied? Ist eigentlich Quatsch, aber man denkt halt so, wenn man schon im Fediverse ist, dann kann das auch alles mit demselben Account funktionieren. Ist jetzt in diesem Fall noch nicht so, weil natürlich die Instanz dann auch dieses Bilder posten, das supporten muss und so weiter und so fort. Naja.
Jo. Naja, es ist halt, wie gesagt, eigentlich ist es wie ein Mastodon, nur bilderzentrisch, mit bilderzentrischen Funktionen und so.
Ja. Naja, wer weiß. Im Augenblick hatte ich einfach keinen Bock, auch die letzten Jahre speziell irgendwo Fotos zu posten und kommentieren zu lassen, weil wofür?
Ja, ich habe da jetzt.
Vielleicht fange ich mal wieder an.
Ich habe da einige Bilder gepostet, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, weil, wie gesagt, da war dann so viel Beta-Entwicklung und so, aber jetzt stabilisiert sich das gerade und dann ist es auch wieder interessant.
Ja, spannend. Ja, aber schön zu hören, dass es da Alternativen gibt, denn ich hatte neulich mal wieder Instagram angemacht und das macht keinen Spaß, da durchzuscrollen.
Nee, Instagram ist ja auch ist eine Branding-Seite mit Werbung und ein bisschen Fotos zwischendurch und so.
Nun ja. Ja. Es gibt nur eine Sache, die da sinnvoll sein könnte, aber da sprechen wir nächste Woche drüber.
Ein Cliffhanger. So, jetzt hast du uns noch eine News.
Ja, fand ich spannend. Ein neues Objektiv von Panasonic. Aha. Und zwar für L-Mount, also Vollformat.
Wir haben leider keinen Link dafür.
Das kann sein, aber wenn du danach suchst, findest du Tausende. Ist gerade vorgestellt worden. Ein 28 bis 200 mm Reise-Zoom. Und das herausragende oder das Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Mitbewerb an dieser Stelle heißt klein, leicht und vielseitig. Was heißt das im Einzelnen? Wir haben 28 bis 200 mm. Ist ein ordentlicher Range. Es geht größer, da kommen wir dann im Anschluss dazu. Ja, ich verglichen, ihr braucht keine E-Mail zu schreiben. Wir haben eine Offenblende am Anfang von 4 bis 7.1, ist also am langen Ende nicht mehr besonders lichtstark, aber bei heutigen Kameras auch nicht mehr wirklich das Problem und bei 200 mm auch freigestellt genug für die meisten Sachen. Wir reden ja von einem Reisezoom und nicht von einem ausgewiesenen Porträtobjektiv. Das Spannende ist, das ganze Ding wiegt nur ungefähr 413 Gramm. Also ungefähr ist gut. Ungefähr 400 Gramm. Ja? 413 Gramm. Da habe ich gestaunt. Das ist wirklich leicht. Und wir haben ein kompaktes Transportmaß von unter 10 Zentimetern. Und zwar sind es hier angegeben exakt 93,4 Millimeter. Oh,
Also 10 Zentimeter ist handlich.
Es sind halt unter 9,5. Ja? Also 9,3 Millimeter, Zentimeter, wenn du willst. Das ist wirklich, das ist geil. Also finde ich cool. Also es fährt natürlich extrem aus, wenn du zoomst, logisch. Irgendwo müssen die 200 Millimeter hierher kommen. Aber es ist schon cool. Und jetzt sagst du dir, okay, einigermaßen leichte Reisezooms in dem Range, die gibt es natürlich. Aber wie gesagt, so kompakt eben nicht. Und spannend ist auch, es hat einen Durchmesser von 77 mm und vorne das Filtergewinde hat 67 und das passt zu vielen anderen Panasonic-Objektiven. Das heißt, man kann seine Filter in vielen Fällen einfach direkt weiterverwenden. Das ist ganz praktisch. Und es hat auch noch den Namenszusatz Makro. Das heißt, du hast eine Naheinstellgrenze von 14 cm. Und das heißt, bei einem Objektiv von nicht mal 9,5 Zentimetern und dann hast du ja noch ein Stückchen Auflagenmaß, bis die Sensorebene kommt. Also du kannst dein Motiv bis fast vor die Frontlinse bringen und hast dann der Abbildungsmaßstab von 1:2. Und das ist schon recht beeindruckend für so einen Zoom.
Das ist ziemlich cool, ja.
Also damit bist du echt vielseitig unterwegs. Und ein Bildstabi ist auch noch drin, also OS ist auch noch im Namen vertreten. Und der arbeitet auch mit dem Bildstabi in den Bodies zusammen, um dann eben zusammen irgendwie auf 6,5 Blendenstufen zu kommen.
Wie passt das da rein?
Alles drin. Und es hat auch noch Dichtung drin, ist also gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Also auch da spricht jetzt nichts dagegen, mal das Ding mit aufs Wasser zu nehmen oder an den Wasserfall zu nehmen oder ähnliches. Sehr spannend. Und jetzt kommt's. Für Video sind auch noch Funktionen drin. Denn das Focus Breathing wurde unterdrückt. Das heißt, du hast ein geringes bis gar kein Focus Breathing. Das ist, also, das Bild wird nicht größer oder kleiner, wenn fokussiert wird auf nah oder fern. Da freut die Videografinnen. Und du kannst den Fokusring einstellen, ob er linear oder nicht linear fokussieren soll. Und das ist natürlich für Video auch wieder praktisch, wenn du so eine softe Fokusfahrt machen möchtest. Ziemlich spannendes Teil, soll im April 2024 verfügbar sein für knapp 1.000 €. Also Liste. Ich denke mal, der Straßenpreis wird dann auch schnell ein bisschen runtergehen. Also finde ich recht beeindruckend tatsächlich, was sie da hingelegt haben. Und ich habe mal verglichen. Es gibt ein Objektiv, was dem relativ nahe kommt, zumindest was Maße und Gewicht angeht, und zwar Nikon. Nikon hat das Nikkor 24 bis 200, also etwas mehr Weitwinkel und damit halt ein 10-fach Zoom. Auch mit Offenblende 4, allerdings dann bis 6.3, also auch noch ein bisschen lichtstärker als das Panasonic, hat auch ein Stabi drin, wiegt allerdings etwas mehr, 570 Gramm. Gegenüber 413, also 160 Gramm schwerer, hat aber auch einen Filter von 67 mm, ist aber etwas länger, nämlich 11,5 cm statt eben unter 9,5. Ansonsten preislich ähnlich und eben größerer Range, den man mit etwas mehr Gewicht und etwas mehr Packmaß erkauft. Aber ich finde, das war noch der beste Vergleich, den ich finden konnte im Bereich Nikon. Bei Canon und Sony sieht es etwas schwieriger aus. Die haben auch beide ein 24-240, also wie das Nikon 10-fach. Beide von 4 bis 6.3, wie das Nikon auch. Aber, also auch preislich liegen die alle so um diese 1.000 oder drunter. Aber sie sind eben alle deutlich schwerer hier bei Canon und bei Sony. Da reden wir von 770, 780 Gramm, also deutlich schwerer. Wir haben mit 12 cm gute 3 cm mehr Packmaß. Wir haben nicht die Makrofähigkeit, auch das Nikon nicht. Also diese Abbildungsmaßstäbe erreichen wir da nicht. Wie es mit den Dichtungen aussieht, weiß ich nicht. Also all in all würde ich sagen, Panasonic hat hier echt ein tolles Ding geliefert und die Bildqualität soll auch noch ganz gut sein. Ich habe jetzt noch keine Vergleichsbilder mir angeguckt. Aber wir sind tatsächlich in einem Zeitalter angekommen, wo ich sagen würde, so ein Reisezoom muss man also nicht mit der Kneifzange anfassen. Das sind wirklich gute Dinger geworden. Und das hätte ich damals, als wir angefangen haben hier zu Podcast, nicht gesagt. Weil da hatten die alle ihre Macken. Die waren dann vielleicht in einem bestimmten Bereich sehr, sehr gut tatsächlich. Und in allen anderen Bereichen nur Kompromisse. Und die Zeiten scheinen durch zu sein.
Ja, ich glaube, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Das ist, ich mutmaße jetzt, dass das einfach Materialwissenschaften sind, die halt in letzter Zeit nochmal zugelegt haben, also was die Gläser angeht. Manufacturing, also wie schleifst du asphärische Linsen und solche Geschichten? Das ist auch so ein Ding. Das ist diese ganze, im Prinzip ist es CNC-Technik, die da verwendet wird, die nochmal wahrscheinlich besser geworden ist, weil auch da haben wir in den letzten Jahren einfach einen Boom gesehen. Und die Software, die das Ganze berechnet, ne, diese ganzen Software-Packages, die da eingesetzt werden, die sind auch nicht schlechter geworden mit der Zeit. Auch die werden weiterentwickelt. Und wenn dann so ein paar Sachen zusammenkommen, dann hast du plötzlich die Möglichkeit, mit weniger Material, quasi die Vorteile der Produktion, die sich verbessert hat, dann quasi eine Reduktion im Material aufwiegen und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da so diverse Sachen zusammenkommen und dass das deshalb jetzt einfach möglich ist. Du kannst ja auch tatsächlich heute, wenn du heute mal ein aktuelles Objektiv nimmst und das mal vergleichst mit einem aus den 80ern, aus den 70ern, die damals super klasse und völlig perfekt waren, auf Film und so und du vergleichst wirklich mal die Details, dann merkst du relativ schnell, dass ein Objektiv, was heute gebaut wird, in der Regel knackenscharf ist im Vergleich zu den Dingern aus den 80ern. Und da will ich jetzt nichts bashen, da gab es auch damals, gab es schon Objektive, die richtig gut waren, aber ich sag mal so, das Feldwald-Wiesen-Reisezoom verglichen heute mit damals, das kannst du die alte Version...
Das sind so Unterschiede, ja.
Das sind teilweise deutliche Unterschiede.
Und wahrscheinlich kommen auch noch irgendwelche digitalen Korrekturen dazu. Das weiß ich jetzt hier nicht, aber ja, ausschließen gesagt, kannst du das auch nicht, ne? Dass dann in der Kamera noch irgendwelche optischen Korrekturen für Verzeichnungen wahrgenommen werden und eben
kommt auch noch dazu, im Objektiv ist ja ein Chip drin, in das der Software und so genau, weiter. Ne?
Da sind die Daten also, gespeichert und so. Ja.
Das ist was anderes heute. Das ist teilweise dann auch nicht mehr so quasi so original wie früher, weil auf Film kriegst du das oder auch mit älteren Objektiven auf digital kriegst halt das, was reinkommt, kriegst du halt. Und in dem Moment, wo du anfängst, tatsächlich computational zu arbeiten und noch nicht mal für Veränderungen, sondern nur für Korrekturen, hast du plötzlich einfach einen Schritt voran.
Ja, es ist so ein bisschen Drive-by-Wire, ne? Es ist so ein bisschen entkoppelt. Ob das jetzt schlimm ist, ist mal eine Diskussion.
Das da werden wir mal jetzt nicht.
Ein eigenes Thema von machen.
Genau.
Aber ich fand es spannend. Und also hier, es ist einfach ein Volltreffer. Das Ding ist wirklich leicht, es ist kompakt und es ist vielseitig und es ist noch Staub- und Spritzwasser geschützt und es hat noch Videofunktionalitäten. Also, herrje. Und es kostet nicht mehr als der Mitbewerb. Dafür musst du halt auf 4 mm am kurzen Ende verzichten. Das ist schon bemerkbar zwischen 24 und 28.
Da bin ich gar nicht so bei dir an der Stelle, weil das hat man früher schon gesehen, dass diese Zoom-Bereich-Angaben auch nicht immer so richtig gestimmt haben. Die müssen auch nicht
stimmen, ja, das stimmt.
Die sind nicht so, also ich bin mir relativ sicher, dass du die nebeneinander hältst und da möglicherweise gar keinen so großen Unterschied siehst.
Wird Vergleich sicherlich bald zeigen. Da gibt es bestimmt bald die einschlägigen Seiten. Auf jeden Fall bei Zoom und gerade bei solchen extremen Zoom muss man natürlich immer bedenken, dass das lange Ende, also gerade der Telebereich, erschreckend viel weniger Brennweite hat, wenn man in den Nahbereich kommt. Also es gilt immer für unendlich. Also wenn man auf Entfernung damit fokussiert, dann hat man 200 mm. Wenn man aber plötzlich auf Porträtentfernung geht, also ich sag mal so auf 2-3 Meter oder sowas, dann hat man plötzlich keine 200 mehr und auch keine 180, sondern dann darf man sich nicht erschrecken, wenn man plötzlich bei 100 ist oder solchen Späßen.
Das kann drastisch sein.
Das kann wirklich drastisch sein. Da sollte man sich nicht, wundern. Aber ich denke, so für so einen Allrounder für unterwegs, ein leichtes Ding einfach noch mit in die Fototasche gepackt, das ist doch genial. Für so einen Ausflug in die Berge oder weiß der Teufel. Geil. Mhm. Also ich fand's toll. Schöne Entwicklung.
Ja, Burkhardt schreibt dann, und deshalb habe ich auch fast keine Festbrennweiten mehr. Mhm. Ja.
Ja, kann also ich verstehen.
Die Festbrennweiten sind natürlich aus einem Grund schon sehr sinnvoll. Und da geht es ums Lernen der Brennweiten. Ja. Da geht es darum, das in den in Muscle Memory zu bekommen.
Ja, und Perspektive zu verstehen und zu lernen.
Wie sich so ein 50er anfühlt, wie sich so ein 24er anfühlt, wie sich so ein 100er anfühlt. Weil man dann auch relativ schnell, weil man schneller wird, ganz einfach dadurch. Und das ist besser. Also dieses Skill, die finde ich auch nicht unwichtig. Und aber zumindest zu Zeiten, wo die Kameras mit ISO 800 schon überfordert waren, da war dann so eine 50er 1.8 natürlich eine Offenbarung.
Aber
nur heute hast du halt Kameras, die fangen bei ISO 800 Grad erstmal an, so durchzuatmen. Deshalb die Sachen haben sich in den letzten 10 Jahren einfach drastisch verändert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe
trotzdem
für meine
ISO 100 Blende und 50 ja, Blende 1.8 ist schon auch irgendwie immer noch geil. Ja. Ohne Stabi, ohne alles. Das ist so, hey.
Ja, auch der Freisteller, der dann plötzlich möglich wird, wenn du einen Weitwinkel mit 1.8 oder 1.4er Blende hast oder sowas, das sind schon
genau,
Sachen,
die Heiko schreibt, ich nehme meine Festbrennweiten mit, wenn ich mich kreativ kitzeln will.
Mhm. Ja, das ist, finde ich schön.
Und Jürgen schreibt Lichtstärke. Ja, viel Licht ist immer viel gut natürlich, auch bei, aber
so, such mal so ein Reisezoom mit Offenblende 1.2, viel Spaß, ja, das willst du dann auch nicht mehr schleppen. Also es gibt schon Spezialisten natürlich, ja, das
hast du halt
gar nicht sagen. Da
vorne drauf von der Größe.
Na klar. Her. Aber ich muss schon sagen, was ich im Bereich
Zoom Heiko, tue. Lichtstärke gibt es auch im Zoom schon, nur bezahlt das heute doch keiner mehr.
Ja, 2.8 schon, das wird dann aber auch schon größer, schwerer. Ja,
aber dann musst du professionell im Sportbereich irgendwo unterwegs sein.
2.0 so. Gibt es auch, dann wird es aber auch schon dünn.
Naja, alternativ hast du heute KI-Endrauscher und so, dann. Mhm.
So sieht's aus.
Ah ja, aber so echtes Material aus dem Vollen ist trotzdem schön.
Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was noch schön ist, ist, wenn die Community mit den Füßen stampft und Hersteller sich bewegen. So haben wir gesprochen vor ein, zwei Episoden, dass OM System ja eine OM 1 Mark II angekündigt hat. Und für die OM 1, die ja noch mit dem Label Olympus rausgekommen war, kein Firmware-Update mehr liefern wird. Und da war das Geschrei relativ groß, weil von Olympus kannte man es eigentlich immer so, dass man einen Body gekauft hat und der über viele Jahre eben mit Firmware-Updates auch gepflegt und gepflegt wurde und auch neue Funktionen bekommen hat und verbessert wurde damit.
Da hat der neue Besitzer gleich mal die Community kennengelernt.
Ja. Und OM System hat vor allen Dingen damals, als sie das Ganze übernommen haben, auch gesagt, ja, man wird natürlich weiter Firmware-Updates anbieten und so weiter. Also man hat da die Community beschwichtigt und hat gesagt, ja, wir haben das jetzt zwar gekauft, aber wir führen das natürlich im Geiste fort, pipapo. Also da gab es tatsächlich Aussagen dazu, die jetzt ja so ein bisschen mit den Füßen getreten wurden. Auch wenn viele ein Verständnis dafür haben, weil wegen Labeling und so weiter und wer weiß, wie die Verträge aussehen und ob sie das überhaupt noch dürfen, pipapo. Kacke war es halt trotzdem, weil die OM1 ist nun mal so das Flaggschiff aus dieser Serie. Und ob sie nun Olympus oder OM System heißt, das ist uns KäuferInnen ja nun völlig egal. Wir haben dann mit das teuerste Gerät dieses Unternehmens gekauft. Und plötzlich soll das einfach Altmaterial sein, was nicht mehr gepflegt wird. Das war schon ein bisschen doof. Aber jetzt gibt es eine Kehrtwende. Denn OM System hat jetzt angekündigt, dass es wohl eine erhöhte Anfrage gab und man sich da natürlich selbstverständlich um ein Firmware-Update für die OM1 bemühen möchte. Man hat das auch direkt auf eine Webseite geschaltet. Vielen Dank, Wilhelm, für den Link an dieser Stelle. Ja, also nach großer Kritik und sogar einer Petition wird es ein Firmware-Update geben für die OM1. Allerdings erst im Herbst 2024. Also da ist die Mark II dann auch schon draußen und erst später kommt das. Das finde ich jetzt so verwunderlich nicht, weil wenn das nicht geplant war, dann will das auch erstmal alles gemacht werden und das muss getestet werden und. Da muss ja erstmal jemand ran.
Ich wäre da so gerne bei diesen Meetings drin gesessen, ja. So zum Zuhören. Also du kannst dir das richtig vorstellen. OM System übernimmt Olympus oder wie auch immer, neues Management, keine Ahnung. Und dann entscheiden die von oben runter so, ja, nee, hier, die wird ausgefaced, da kommt nichts Neues mehr, das ist uns zu teuer, zu aufwendig, was weiß ich. Und dann plötzlich hört man von draußen so die Fackeln und Mistgabeln vor der Firmenzentrale. Und dann dieses Upsi, ich glaube, wir müssen da.
Ja. Was ich so schade fand, ist, dass dieses ganze Thema eben auch innerhalb der Community, also unter den Fotografinnen und Fotografen, zu Unmut gesorgt hat. Also untereinander. Also da wurden dann tatsächlich Leute angegangen, die natürlich Ehrlich? Da wurden Leute angegangen, die halt für Olympus ehemals oder eben OM System arbeiten als Evangelists, wie sagt man auf Deutsch, also als Fürsprecher, Marktverbreiter, was auch immer.
Ja, da gibt es, glaube ich, einen. Ich überlege mal, ob es einen Begriff gibt.
Ne? Also,
Evangelist, ja,
schon. Und die haben sich halt geäußert.
Postel.
Und dann wurden die angegangen und im Forum gab es dann Leute, die dann vielleicht auch ein Verständnis für die Situation hatten und dann wurden die angegangen. Und dann denke ich immer, Mensch, Leute, wir sitzen doch alle auf derselben Seite. Es ist doch Markenbotschafter.
Danke, Markenbotschafter, danke Heiko. Mhm.
Also das fand ich ein bisschen unangenehm und das ist schade, aber wie dem auch sei. Es soll halt im Herbst 24 jetzt ein Firmware-Update kommen. Allerdings, weiterer Wermutstropfen, sie wird jetzt nicht so gut werden wie die OM1 Mark II, also zum Beispiel der Autofokus, diese KI-Menschenerkennung, die Zweier bekommt, wird die Einser nicht bekommen.
Ja, nee, das und ist aber auch nicht zu erwarten, oder? Dass dann die Mark I so gut wie mal, dann müssen sie, sonst hätten sie ja, müssten sie ja die Mark II nicht mehr verkaufen.
Der Live GND, also ein Gradient-Neutral-Dichter, also ein Grauverlauffilter, wird sie auch nicht kriegen. Also ich denke, sie wird, also ob es technisch möglich wäre, das kann ich nicht beurteilen. Aber vielleicht sind das auch alles Sachen, die nur mit dem größeren Speicher machbar sind. Ich kann es dir nicht sagen. Oder ob da ein anderer ROM-Baustein noch drin ist, um solche Profile oder sowas drauf zu speichern. Wer weiß. Was kommen soll, ist eine Autofokus-Verbesserung. Generell erstmal Single-Autofokus und Continuous-Autofokus im All-Target-Modus, also die Erfassung vom Hauptmotiv, das Tracking, soll verbessert werden. Und die Bedienung soll verbessert werden. So soll zum Beispiel die Löschtaste auch als Option für den Menüzugriff verwendbar sein. Also einfach kürzere Wege für den Daumen kannst du dir dann halt konfigurieren. Sowas ist ja auch immer mal ganz nett. Naja, es ist aber halt jetzt auch nicht wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie viel besser der Autofokus wird. Ich habe nie eine OM1 wirklich in der Hand gehabt, um sie mal durchzutesten. Ich weiß also nicht, wie gut oder schlecht der Autofokus da ist und wie viel besser er jetzt wird. Ich vermute, das ist jetzt halt so ein Proforma-Firmware-Update, um die Fans ein bisschen zu beruhigen, um zu sagen, ja, ja, selbstverständlich.
Naja, wovor hat eine Firma, die gerade irgendwie eine andere renommierte Firma übernommen hat, wovor hat die Angst? Die hat Angst vor dem Shitstorm. Die wollen keine negative Publicity in den Social Media haben.
Und natürlich wollen sie die Fans bei der Stange halten, weil klar, wenn die das System wechseln,
das sind
weil
die,
sie
die sagen, auch die nächste Kamera kaufen.
Ja, genau. Und wenn die jetzt alle sagen, also wisst ihr was, dann kann ich jetzt auf die 2, 3 Features dann auch verzichten, da behalte ich die alte Kamera noch dafür und für den Rest kaufe ich mir was Neues, dann haben sie verloren, ne? Also, ich würde jetzt aber noch nicht sagen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sie die Kurve kriegen. Lass uns mal den Herbst abwarten, was sich dann wirklich tut. OM ja. System, get your shit together. Wirklich.
Das packen die. Das machen die. Komm. So. Ich bin kürzlich über einen Peter-Pixel-Artikel gestolpert. Da musste ich doch ein bisschen grinsen. Kennst doch sicher den Rapper Cameron, oder?
Nein.
Den kennst du nicht?
Ich kenne Cameron Diaz,
bis dahin
also auch nicht persönlich, aber...
Nee, das ist Cam Apostroph Ron.
Ach so.
Und eine Fotografin, Jamila Rosa Cochran, hat ein Foto von ihm gemacht, nämlich dieses Foto hier.
Dieses musst du beschreiben für die Hörenden.
Das mache ich ja gerade. 2003, das Foto zeigt ihn mit einem pinkfarbenen Fellmütze und eine pinkfarbene Robe und so einem pinkfarbenen Handy in der Hand, so ein Plaste-Mobiltelefon.
So ein 90er-Jahre-Aufklapp.
So ein 90er-Ding mit Antenne und dann noch so zwei dicke Klunkerringe an den Fingern. Also so Kette um den Hals, Rapper-Bild halt, aber mal so ein bisschen was anderes.
Pinkes, ne? Retro-Bild auf jeden Fall.
Tja, das hat sie gemacht und er hat das dann verwendet, das Foto.
Okay.
Und zwar auf einer Reihe von Merchandise-Artikeln. Mhm. Da gibt's so eine Linie, die heißt Dipset Couture, wie auch immer. Und da hat er dann vom Duschvorhang über
Wirklich Produkte zum Kaufen damit, okay.
Ja, Produkte zum Kaufen mit diesem Foto drauf. Über, ja, hier irgendwie so Kuchendekoration, Skateboard.
Geil.
Was haben wir noch? Bikini, Badeanzug, Bettdecke. Socken, was
es gibt. Ich fasse es nicht.
Also wirklich so alles, was man sich nur vorstellen kann, hat er das auf das,
also das Foto findet
und drauf gemacht. Hat wahrscheinlich auch Kohle mitgemacht. Schmuck gab es noch, Handtücher.
Natürlich.
Und so weiter. Ja, und was er nicht gemacht hat, ist, er hat sich nicht die Rechte an diesem Bild geholt.
Das war dumm.
Das war ziemlich dumm, weil er nämlich jetzt insgesamt über $50,000 Strafe zahlen musste.
Das geht ja noch.
Davon 40.000 für den gesetzlichen Schadenersatz und dann nochmal 10.000 für die Rechtskosten oder so. Mhm. Also, wollte einfach nur damit sagen, Leute, was können wir daraus lernen? Klärt die Rechte, wenn ihr Bilder verwendet. dann klärt, ob ihr das auch dürft. Genau. Weil im Zweifel könnte das irgendwann
Und das ist das Spannende. Selbst wenn man selbst auf diesem Foto drauf ist, als einziges Motiv, wenn man selbst das Motiv ist, aber wenn man das Foto halt nicht selbst beauftragt hat.
Ja, du siehst das immer wieder, gerade bei Celebrities, bei Bands und so weiter. Ne? Da hast du irgendwo, was weiß ich, einen Zugang bekommen zum Fotografieren im Graben unten vor einem Konzert oder so und die haben dann irgendwie das nicht vertraglich geregelt und dann packst du das Bild irgendwo auf deine Social Media, weil du hast das ja gemacht und dann plötzlich landet das bei denen auf Instagram oder so und das wird so ganz oft eben als Kavaliersdelikt gesehen, weil ist ja nur ein Foto. Das war ja eh online. Das hast du doch eh schon veröffentlicht und
ja, oder
Band, mach dich ja Celebrity bekannt
sagt, naja, das Foto gibt's ja nur, weil ich drauf bin. Ja, also ist ja eh meins.
Ja.
Ja.
Und das ist halt mal wieder, ich finde das ganz schön, dass das mal wieder so ein bisschen, dass da mal wieder so eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ja, weil du musst ja die Leute doch immer wieder drauf aufmerksam machen.
Ja, also nicht schön, dass das passiert ist, aber wie du schon sagst, wenn es halt auch so ein bisschen in dem Bereich passiert, wo sagen wir mal, die jüngeren Leute das dann auch mal mitbekommen vielleicht in ihrer Bubble, dann schärft das vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein dafür.
Naja, verliere ich ja nicht. Und manche Fotografen verdienen damit ja auch sogar ein bisschen Geld. Also wie gesagt, ich war bei Don Komoreczka auf dem Podcast, den Fotogeek Weekly und da haben wir eben auch über das Geld machen mit Fotografie geredet und dann sagt er ja, also er hat einige Fotos da draußen, die sind halt tatsächlich beliebt und werden auch geklaut und das sind seine Makros und seine Schneeflocken und seine, teilweise hat er so gefrorene Seifenblasen und solche Sachen und sagt, ja, dann landen die halt irgendwo und dann kriege ich das auch irgendwie mit und dann schicke ich da eine Rechnung. Also da hat er dann tatsächlich mit Anwälten arbeitet er dann zum Teil schon und bestreitet damit zumindest einen Teil seines Einkommens, ja.
Dann ist das leider so, ja. Ich unterscheide da ja auch immer, ob das Privatleute dann tun, was weiß ich, irgendeine private Veranstaltung oder irgendwas zu bewerben, dann sage ich auch, dann schreib mal dazu oder kann ich Karten von mir auslegen oder so. Es ist ein, zweimal passiert. Und was auch ein, zweimal passiert ist, dass halt kommerzielle Interessen dahinter standen und ein Foto von mir dafür verwendet wurde. Und
das ist eh noch
da habe ich dann auch gesagt,
eine ganze Nummer heftiger.
Wenn das kommerziell ist und wenn die Person da als Profi, als Unternehmen auftritt, dann habe ich dann auch kein Verständnis mehr und dann schicke ich halt auch gleich eine Rechnung.
Ja, da sollen die noch froh sein, dass das nur eine Rechnung ist.
Ja. Es ist jetzt wirklich nicht oft passiert. Es ist jetzt nicht so, dass meine Fotos, wer weiß, wie im Internet da verbreitet werden. Aber das war schon ein bisschen dumm für die Betroffenen.
War schon ein bisschen blöd, ne?
Ja, aber ich bin da ja auch, ich bin ja nicht so teuer.
So, kommen wir ganz kurz zum Thema KI. Stockfotos. Wir haben ja schon länger gesagt, diese ganzen Bildgeneratoren, die machen dann irgendwann die Stockfotografie überflüssig. Nur wenn du einmal ein Business Handshake gesehen hast von der KI, dann weißt du, dass das noch ein bisschen dauert, weil Hände können die Dinger halt immer noch nicht richtig. Das ist also an den Händen soll man sie erkennen. Das war bisher so. Eine relativ sichere Bank, oder ich sage das, ja, nee, das ist, glaube ich, nicht echt. Da wachsen Finger aus Ecken raus, die nicht so ganz so
ja, oder toll sind. Mehr Finger, als daran gehören und so.
Genau, dann postete gerade heute oder gestern ein Suprit Narasimhaswamy, ein Inder, der postet einen Screenshot. Und zwar von Hand Diffuser. Das ist ein neues. Das ist ein Paper. Oder aus einem Paper. Das Paper selber ist noch nicht veröffentlicht, aber es scheint wohl ganz gut zu sein, dass jetzt richtig gute Hände kann.
Es gibt jetzt oder, ein Händemodell, ja.
Haben wir jetzt Hände trainiert? Nee, es ist kein Händemodell. Ich glaube, das ist ein Postprozessor, der quasi Bilder nimmt und dann nochmal irgendwie die Hände neu macht oder so. So verstehe ich das. Es ist nicht viel Information drin im Moment. Es ist so ein bisschen, Ja, noch früh, aber so. Aber die scheinen wohl schon sehr erfolgreich zu sein. Man sieht hier auf dem Bild oben quasi Stable Diffusion, wie es Hände macht. Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man die typischen Dinge, die halt da so manchmal rausfallen. Und drunter dann die Reihe Hand Diffuser. Das sind die gleichen Prompts quasi, die da reingeworfen wurden. Und die Hände sehen halt alle aus, wie Hände nun mal aussehen. Also das ist jetzt auch Geschichte.
Ja? Spannend.
Ja. Naja, ich meine, dass Entwicklung da zu erwarten war, also Fortentwicklung zu erwarten war,
ist das lag klar. Auf der Hand, ja.
Aber
hast du verstanden?
Haha. Aber wie schnell das geht, das ist dann schon interessant.
Also, jetzt habe ich so einen rausgehauen und du hast das gar nicht gemerkt. Jetzt bin ich ein bisschen traurig.
Ja, weil ich sowas von dir nicht erwarte. Tut mir leid. Nein, ich habe dich jetzt nicht als humorlos bezeichnet.
Oh Mann.
Ey. Ja. Ja, sehr gut. Also Hände sind jetzt dann bald auch nicht mehr. Damit ist wieder eine der KI-Bastionen gefallen.
Ich habe ein schönes Beispiel gesehen von, wie heißt das Modell, das Videomodell, was du letztes Mal vorgestellt hast? Sora oder so?
Sora mit S, ja. Mhm.
Dass du damit auch tatsächlich zwei Videos miteinander verbinden kannst. Also du kannst halt ein animiertes Videobild nehmen und kannst ein anderes animiertes Videobild nehmen und kannst dann dem Algorithmus sagen, mach mal eine fließende Blende von diesem einen Video zu diesem anderen Video. Und da wird dann nicht einfach weich übergeblendet von einem Video zum anderen, sondern die KI nimmt halt Bestandteile des zweiten Videos und packt sie an eine sinnvoll passende Stelle im ersten Video und schwenkt dann irgendwann so dahin, bis ganz unauffällig plötzlich du im zweiten Video bist. Du kriegst das gar nicht mit. Und das ist ziemlich pfiffig, was dabei rauskommt. Und habe ich mir gedacht, wenn du so einen Effekt tatsächlich heutzutage machen wollen würdest von Hand oder eben mit dem Computer und 3D-Animation und so, da hättest du echt was zu tun. Also ich bin gespannt, wohin die Entwicklung da noch geht. Und wenn es am Ende nur für irgendwelche kurzen Überblendungen im TV was taugt, keine Ahnung.
Das heißt,
aber wir werden es sehen.
Das heißt, also es gibt ja eigentlich bei Videoschnitt gibt es halt eigentlich nur zwei Schnitte, die wirklich richtig sinnvoll sind. Und das ist der harte und der weiche Cut. Und alles andere ist Spielerei so ungefähr.
Ja, und das ist quasi eine Überblendung zwischen zwei Videos. Also das Beispiel war.
Und das ist jetzt die Überblendung, die du gar nicht mehr merkst.
Ja, also du merkst das schon, weil es ist irgendwie merkwürdig, was da passiert. Aber das Beispiel war dieser Drone-Shot, den es da gab. Also den berechneten Drone-Shot über so eine Burgruine auf einer Klippe. Und das zweite Video ist einfach so eine Weihnachtsstimmung, so ein Modell von Weihnachtshäusern im Schnee mit Weihnachtsmann und Zuckerstange und das rotiert eben auch. Und das Ergebnis war dann, dass du quasi einen Drone-Shot hast von der Ruine auf der Klippe und du zoomst halt langsam ran oder die Drohne fliegt halt näher ran, während sie halt um diese Burg rotiert. Und im Burghof siehst du dann eben dieses Zuckerwatte-Modell aus dem zweiten Video, wie es eben im Burghof ist. Und während du halt ranzoomst an das Ding, und das dreht sich immer das Bild, dreht es sich immer weiter, bis du plötzlich im zweiten Video bist. Also es ist unfassbar gut gemacht.
Hier hat übrigens gerade Uwe in Slack auch noch mal ein interessantes Bild gepostet. Also zum Thema Hände, ne? Das ist eine Frau am Tisch sitzen mit so gefalteten Armen. Die sind auch alle Die sind komisch geformt und so weiter. Und dann vor ihr steht ein Weinglas und das Weinglas wird von einer unsichtbaren Hand dann auch noch gehalten.
Ja, ist das eiskalte Händchen da.
Sieht jetzt ein bisschen gruselig aus. Ja, so kann das gehen. Also, aber wie gesagt, das Thema Hände, das ist jetzt dann bald wahrscheinlich auch kein Thema mehr. Na gut.
Wird es denn davon auch ein Kapitel in deinem Buch geben, über Hände?
Ah, baut mir eine goldene Brücke. Ja, kurzes Buchupdate. Ich bin ja sehr geplättet. Ich bin ja total geplättet, was da jetzt schon an Bildern reingekommen ist. Ne, wir sind jetzt in der Sammelphase für die verschiedenen Kapitel und Unterkapitel an Bildern. Und es sind jetzt... Ich habe mal vorhin kurz gezählt, da sind 82 Bilder schon reingekommen für 36 Themen, also für manche mehrere Bilder, was auch total sinnvoll ist und gut ist, von 8 Personen, die jetzt schon sich quasi so ihre, ihre Archive mal gefilzt haben, sich mal hingesetzt haben und da passende Bilder zu den Themen reingehauen haben. Die werden nicht alle verwendet natürlich, aber das gibt mir so ein bisschen auch Auswahl, mich damit mal zu beschäftigen. Heißt aber, es sind insgesamt 65 Themen, also ist schon auch ein bisschen Platz. Das heißt, weiter filzen, ihr macht das super. Dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, wie kriegt man denn jetzt mit, für welche Bilder denn, für welche Themen denn keine Bilder mehr gebraucht werden, weil das ist ja auch bei der Menge an Themen ein bisschen schwierig. Ich hab jetzt angefangen, die Themen auf der Einreiche-Seite, die keine Bilder mehr brauchen, mit einem X zu kennzeichnen, also die, wo ein X vorne dran steht, die sind dann schon ausgefüllt. Ist aber immer noch genügend offen. Und falls ihr euch nicht sicher seid, also es ist natürlich klar, ne, die üblichen Verdächtigen, so Grundlagen der Fotografie und Thema Fokus und Thema Komposition und so, das sind so relativ, das sind so die low-hanging fruit, also da sind schon einige ganz gut gefüllt. Dann gibt es aber natürlich so ein paar etwas esoterischere Themen, die, da warte ich noch. Wenn ihr auf der Einreiche-Seite seid, oben ist ein Link mit einer Übersicht zu den verschiedenen Themen und mit kurzen Beschreibungen. Könnt ihr euch einfach mal reinlesen. Vielleicht passt ja irgendwas. Und falls ihr euch nicht sicher seid, ob was passt oder nicht, dann traut euch einfach, fragt nach. Dafür haben wir ja den Slack und den Buchkanal im Slack. Also vielen Dank erstmal an alle, die da schon mitgemacht haben. Ist ein echtes Vergnügen für mich, dann durch die Bilder so alle paar Tage mal erstmal zu gucken, sagen, ist was Neues da. Das ist so eine Überraschungsinbox. Und die werden dann von mir auch gleich kategorisiert und besternt und so, dass ich dann intern schon mal so ein bisschen eine Vorsortierung habe. Und das ist immer so, Moni hört mich dann immer so aus dem Nebenzimmer kichern, wenn ich wieder mal irgendein hübsches Bild sehe. Also, ihr macht mir da eine richtige Freude. Das ist richtig cool. Also, weitermachen.
Ja, wunderbar.
Nicht wahr?
Weitermachen. So,
und du machst jetzt auch weiter, ne?
Ganz genau. Und zwar,
mach dich mal groß.
Mit Lightroom Classic und dem Druckmodul herzlich willkommen zum Teil 3. Heute wird es gehen.
Teil 48.
Na, gar nicht wahr. Teil 3.
Teil 3. Okay.
Es geht um Bilderpakete. Es geht darum, ein Bild mehrfach auf eine Seite zu drücken, aber zu drucken sogar. Aber nicht wie beim letzten Mal alle gleich groß, sondern jetzt in verschiedenen Größen und womöglich sogar auf mehrere Seiten. Tja. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu werden die VideoschauerInnen wieder einen Vorteil haben, denn ich blende wieder mein Lightroom Classic ein und versuche wieder zu beschreiben, was ich dabei tue für alle, die jetzt hier gerade zuhören. Zunächst mal starte ich wieder in unserem Template-Browser, also auch diesmal wieder Disclaimer. Ich habe die englische Version vor mir. Wenn ich dran denke, versuche ich die deutschen Begriffe zu nennen, soweit ich sie weiß. Ansonsten tut mir leid. Links oben ist unser Template-Browser, also unsere Vorlagen, die wir hier haben. Ich habe ja hier meinen eigenen Ordner HS-Drucken angelegt, wo wir jetzt schon zwei Vorlagen drin habe, zwischen denen ich jetzt auch umschalten kann, weil ich immer schön dran gedacht habe, das auch zu speichern. Und was wir jetzt machen ist, ich lege eine neue Vorlage an. Die nenne ich jetzt mal ganz einfallsreich HS-Drucken 3. Ich nenne es auch gleich mal Pakete, damit ich weiß, was es ist, und lege es im HS-Drucken-Ordner ab. Also bisher noch alles genau wie beim letzten Mal. Was ich beim ersten Mal schon erzählt habe, ist, dass ich ins Druckenmodul eigentlich immer aus der Übersicht, aus der Library, aus der Bibliothek komme. Wie wir jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, habe ich nur ein Bild gewählt, weil ich habe heute dieses Bild gedruckt, eine Brücke, die Carbridge in Schottland. Ich wechsle dazu jetzt mal auf die Beispielbilder, die ich hier habe. Ich bin kurz ins Bibliotheksmodul gegangen, habe mir eine Sammlung gewählt von Bildern und gehe wieder zurück ins Druckmodul. So, ich wähle auf der linken Seite jetzt unser neues Template aus. HS Drucken 3 Pakete. Und jetzt stellen wir ein, dass das eine, welche Seitengröße ich denn haben will. Weil mein Beispiel, was ich machen möchte für das Drucken von mehreren Bildern in verschiedenen Größen auf ein Blatt, sind zum Beispiel Passfotos. Das war eine Frage, ich glaube, von Jürgen. wie man denn Passbilder einigermaßen vernünftig drucken könnte. Und ich habe ja meine Passfotos auch selber gemacht und die von Tanja haben wir auch hier bei mir im Studio gemacht. Und die habe ich gedruckt, so wie ich es euch jetzt zeigen werde. Und zwar wähle ich jetzt als Page Setup, also ganz links unten auf dem Button Page Setup, Seite einrichten. Da wähle ich jetzt ein Papierformat und zwar wähle ich wieder ein kein randloses Papierformat, weil das gleiche Problem, wenn ich ein randloses Format wähle, dann druckt der Drucker das Bild immer etwas größer, als ich es hier präzise angebe. Und wie viel größer es wird, das weiß ich dann nicht. Wenn ich aber präzise verbindliche Größen haben will, dann sollte ich nicht randlos drucken. Das mache ich jetzt eben auch nicht. Ich wähle ein 10x15 Papier. Das wäre so ein klassisches kleines Fotopapierchen. Das reicht mir für Passbilder völlig aus. Und bestätige mit OK. Ob ihr das Ganze dann im Hoch- oder im Querformat machen wollt, das bleibt euch überlassen. Ich habe jetzt hier das Querformat. Ganz rechts oben bei Layout Style wähle ich jetzt den zweiten Eintrag, nämlich Picture Package. Und da ändert sich dann im unteren Bereich ein bisschen etwas. Also die Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, sehen jetzt ein bisschen anders aus, denn jetzt kann ich keine Zeilen und Spalten und irgendwelche Zellgrößen angeben, sondern ich kann unten im Bereich Cells vordefinierte Größen auswählen und auf die Seite legen und sie dort verschieben und anordnen. Und wenn eine Größe, die wir haben wollen, nicht dabei ist, Passfoto hat die Vorgabe von 35x45 mm oder eben 3,5x4,5 cm. Wenn die Größe nicht mit dabei ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr auf einen dieser 6 Speicherbereiche, nenne ich sie mal, für Bildgrößen oder Zellgrößen auf den kleinen Pfeil klicken und auf Edit gehen und könnt dort in Zentimetern eintragen, wie groß euer Foto, eure Bildzelle denn sein soll. So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach durch draufklicken auf so einen Eintrag eine solche Zelle ins Bild legen. Und damit das jetzt auch gleich ein schönes Beispiel nimmt, wird, wähle ich jetzt mal mein Passfoto, was ich gemacht habe. Und jetzt sieht man, dass natürlich so ein 3,5x4 cm Bild mehrfach auf ein 10x15 Fotopapier echt passt.
Ernst?
Ja, fürs Passbild, weißt du, muss ja biometrisch sein.
Ich weiß.
Und ich habe schon leichtes Lächeln reingemogelt. Also es ist nicht so ernst, wie ich könnte.
Die KI macht dann Lächeln draus, wetten?
Ja, natürlich. So, jetzt passen da natürlich noch ein paar mehr drauf. Deswegen wähle ich mal 4 Stück. 4 von den Passbildern. Ich kann die auch einzeln anklicken, also auf dieser Seitenvorschau kann ich jede einzelne Zelle anklicken und kann sie dahin schieben, wo ich sie haben möchte. Und jetzt sage ich, möchte ich noch ein größeres Bild daneben drucken, vielleicht als Bewerbungsfoto oder weil ich das Foto so wahnsinnig toll finde und das woanders hinlegen möchte. Da kann ich jetzt ein beliebiges anderes Format dahin klatschen. Huch, das wollte ich euch noch nicht zeigen. Das erzähle ich jetzt für die Audiohörer nicht.
Das hatten wir früher, als der Schulfotograf immer kam.
Exakt.
Da haben dann die Eltern so eine Mappe bekommen mit verschiedenen Größen vom gleichen Foto.
Exakt, genau das ist das. Und genauso kann man
für die Tanten und Onkels und was weiß ich alles.
Das ist dann eine Fotomappe, da wird eben auf einem Fotopapier in verschiedenen Größen gedruckt. Man kann sich das dann selber zuschneiden, wenn man möchte. Oder es wird dann vom Fotografen oder der Fotografin zugeschnitten. Aber so kann man das machen, weil gerade kleinere Formate, so kleines Fotopapier kriegst du ja gar nicht. Und selbst wenn, nicht jeder Drucker zieht das. Also es kann schon Sinn machen, auf ein A4-Foto zum Beispiel in verschiedenen Größen zu drucken oder eben auf, wie jetzt hier im Beispiel, auf ein 10x15 verschiedene kleinere Formate zu drucken, wenn man die braucht. Eben zum Beispiel auch Passfotogröße ist halt vorgegeben, 3,5x4,5 und dann aber vielleicht ein Bewerbungsfoto noch eben in größer daneben. Und die Größe kann man auch jederzeit natürlich beliebig anpassen. Ich kann also auch hier in der Vorschau am unteren Rand, Seitenrand oder an der Ecke anfassen und kann eben beliebig das Format ändern. Und wenn angekreuzt ist, genau wie bei den anderen beiden Teilen, Rotate to Fit, also rotieren, um eben ins Bild zu passen, dann rotiert der Inhalt automatisch so, dass es eben möglichst großformatig abgebildet ist, je nachdem wie das Seitenverhältnis ist. Und ein Zoom to Fill ist eben auch noch sehr hilfreich, damit eben die Zelle immer voll ausgefüllt ist. Ja, so kann man das machen. Was ich jetzt hier vor mir liegen habe, ist eben eine 10x15 Seite mit 5 Bildern, 4 Passfotos und ein größeres Format, was ich als Bewerbungsbild zum Beispiel benutzen kann. Wenn ich jetzt noch mehr machen wollen würde, ich klicke jetzt mal das große Bild an, nimm das mal weg und sage, ich will 8 Passbilder drucken. Da habe ich jetzt einfach noch viermal auf das 3,5x4,5 geklickt und Lightroom hat die automatisch so angeordnet, wie sie passen. Wenn sie mal nicht passen, gibt es auch noch einen Button Auto Layout, den kann man klicken und dann werden die Bilder automatisch so angeordnet, dass sie eben auf die Seite passen. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch ein Bewerbungsfoto drucken will, dann mache ich jetzt noch eine Zelle, aber jetzt merkt Lightroom, das passt nicht mehr aufs Blatt und legt mir eine zweite Seite an. Das sehe ich auch in der Vorschau, da sehe ich jetzt 2 Seiten. Und da kann ich jetzt 2 Stück davon anlegen. Jetzt habe ich 2 große Bewerbungsfotos. Und wenn ich möchte, kann ich dann noch eine Seite anlegen und kann sagen, die soll so groß werden, wie es eben geht auf dem Blatt Papier. Und wenn man dann eben auf Drucken klickt, dann würden eben 3 Papiere ausgedruckt werden, alle mit demselben Motiv. Und wenn ich jetzt mehrere Motive angewählt habe, das mache ich jetzt auch mal, jetzt habe ich noch 2 weitere Motive ausgewählt, dann sehen wir auch wieder bei Lightroom unterhalb der Vorschau so kleine Pfeile. Wenn die Toolbar mit der Taste T eingeblendet ist, mit T kann ich es ausblenden und einblenden, dann sehe ich da unten so einen kleinen Pfeil und dann kann ich eben durch meine verschiedenen Motive durchgehen und jedes Motiv wird eben als komplettes Set gedruckt und dank Rotate to Fit eben auch so rotiert, dass eben es möglichst groß in die Zelle eingepasst ist.
Ich muss jetzt echt, also ich gehe noch mal zum Schulfotografen zurück. Mhm. Heute hast du solche Tools und kriegst das im Prinzip mit einem Template auf einen Schlag alles fertig und ja. Knopfdruck und so weiter. Was damals für ein Aufwand getrieben werden musste, wenn du so ein Paket mit, was weiß ich, 8 kleinen Bildern und 2 mittleren und einem großen oder so, von jedem dieser, was weiß ich, wie viel 100 Kinder, die da an einem so einem Tag irgendwie durchfotografiert haben, dann quasi, du musst das ja jedes einzelne von diesen Bildern handbelichten. Oder hatten die da eine Optik, die das aufspaltet in, nee, hatten die nicht, natürlich. Viel zu aufwendig. Das heißt, das war so richtig wochenlange Handarbeit.
Das war mit Sicherheit
aufwendig. Kein Wunder haben diese Bilder immer einen Monat gedauert, bis die dann endlich fertig waren.
Das war bestimmt Handarbeit, ja.
Das ist ja Akkordarbeit. Heieieiei. Nicht schlecht.
So, was man jetzt auch noch machen kann, ist, wenn man jetzt ein Bild hat, was größer ist, als es in den Rahmen passt, weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Zoom to Fill, also die ganze Zelle soll ausgefüllt sein. Wenn ich das abwähle, dann wird das ganze Bild in die Zelle gedruckt, so groß, wie es geht, aber dann eben mit weißen Rändern. Es wird halt zentriert in die Zelle reingepackt. Und wenn ich jetzt ein Bild habe, was eben größer ist, dann will ich ja unter Umständen den Ausschnitt, den ich drucken möchte, in dem Bild verschieben, um das Motiv eben sauber zu platzieren. Und wenn ich jetzt aber in die Zelle klicke und dann mit der Maus verschiebe, dann verschiebe ich ja die Zelle selbst, aber nicht das Motiv in der Zelle. Kann ich aber machen, und zwar mit gedrückter Command-Taste, kann ich dann das Bild in der Zelle verschieben, wobei man dann bedenken muss, dass das Bild oder der Ausschnitt in allen Zellen verschoben wird. Also es ist nicht jede Zelle individuell, sondern es ist immer, das ist der Bildausschnitt, den du haben willst. Ich verschiebe also quasi das Wichtige in den Ausschnitt und Lightroom sorgt dafür, dass eben dieser Ausschnitt, so er eben vom Seitenverhältnis möglich ist, auf allen Wiederholungen gleichermaßen angewandt wird. Einen Unterschied gibt es, das simuliere ich jetzt mal hier. Ich lege mal eine zusätzliche Zelle hier an. Gehe mal hier zu unserem Beispiel, was ich gerade hatte. Und jetzt habe ich die Zellen so angeordnet oder so skaliert, dass ich zweimal das Bild querformatig habe und viermal hochformatig habe. Also ich habe sowohl Landscape als auch hochformatig durch den Rotate to Fit auf einem Bildschirm. Und wenn ich jetzt den Bildausschnitt verschiebe, und ich mache das bei den Bildern, die querformatig gedruckt werden, dann wird auch nur der Bildausschnitt für alle querformatigen Bilder neu justiert. Und wenn ich den Bildausschnitt für die hochformatigen Bilder anpasse, dann wird er für alle Zellen angepasst, wo das Bild hochformatig ist. Das ist jetzt relativ schwer per Audio zu transportieren. Da empfehle ich euch, das einfach mal selbst auszuprobieren. Also legt euch einfach mal ein Picture Package an mit Zellen, die eben hochformatig und querformatig sind. Dann ist es egal, was ihr für ein Bild nehmt. Aktiviert das Rotate to Fit und versucht dann mal mit gedrückter Command-Taste am Mac, ich nehme an, dass es die Control-Taste unter Windows ist, mit gedrückter Command-Taste und eben klicken mit der Maus und dann verschieben, den Bildausschnitt auszurichten, dann seht ihr, was ich meine. Lässt sich relativ schnell ausprobieren. Tja, und damit das jetzt noch einen sauberen Abschluss nimmt, packe ich jetzt mal wieder hier unser Layout rein mit 4 Passfotos und einem Bewerbungsfoto. Und was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist wieder ganz links im Template-Browser auf unserem neu angelegten Template rechte Maustaste, Update with Current Settings, also mit aktuellen Einstellungen aktualisieren, damit das Ganze gespeichert ist. Und dass das Speichern geklappt hat, sieht man dann an der kleinen Thumbnail-Vorschau, wenn die oben eingeblendet ist, dieser Preview-Bereich. Und jetzt haben wir schon aus Folge 1 ein Bild A4 auf eine Seite mit 1 cm Rand. Wir haben ein Bild mit 6 Kacheln und verschiedenen Motiven auf einer Seite. Und wir haben jetzt unser Picture Package. Wenn ihr jetzt also unter die Schulfotografinnen gehen wollt oder ähnliches und solche Sachen machen möchtet, damit kriegt ihr relativ schnell schöne Mappen hin. Und könntet vielleicht sogar mehrere Templates anlegen in verschiedenen Größen und verschiedenen Zusammenstellungen, je nach Preisstufe, was die Eltern denn bezahlen möchten. So funktioniert das.
Ist das heute so ein, überhaupt noch so ein Ding?
Also das dieses, gibt's. Ja.
Also ja, schon, aber also Picture Package, ich frage mich jetzt gerade, wo braucht man das? Passbilder darfst du heute nicht mehr alleine zu Hause machen, die musst du heute.
Doch, selbstverständlich.
Nee.
Selbstverständlich.
Nee.
Selbstverständlich.
Nein, du darfst Passbilder nicht zu Hause machen.
Selbstverständlich.
Das wurde vor ein paar Jahren, wurde das gesetzlich festgelegt, dass du nur noch beim Profi Passbilder machen darfst.
Nee, ist gefallen.
Ist das wieder gefallen?
Darfst du selbstverständlich selber machen. Das war nämlich so ein Zwang, dass du da hingehen musstest. Und das fanden die Fotografen gar nicht mal so toll, weil die mussten das nämlich auch mit einer speziellen Schnittstelle abgeben, was nämlich auch nicht so ganz trivial war.
Wann ist das gefallen? Das weiß ich nicht.
Müsste ich jetzt suchen. Ich glaube, wir haben hier sogar darüber gesprochen. Kannst du selbstverständlich selber machen. Ja. Du hast kein Anrecht darauf, dass es
nicht.
Ja, du hast kein Anrecht darauf, dass es genommen wird, weil du musst natürlich bestimmten Anforderungen erfüllen. Wie gesagt, 3,5 mal 4,5 cm. Du musst neutral gucken. Du darfst kein. Also steht auf, ich kann gerne die Seite raussuchen, Passfotos selber machen oder wir machen mal ein Thema draus, wenn es euch interessiert.
Machen wir, weil da muss ich was, muss ich was übersehen haben
gerne.
Oder überhört haben.
Ist auf der offiziellen Seite, steht genau drin, wie das aussehen soll.
Gut.
Ja.
Das ist mit
Maske schön. Zum Einpassen und pipapo, kein Problem.
Na noch gut, also einfach, Passbilder.
Noch einfacher ist es bei der elektronischen Gesundheitskarte. Mhm. Aber auch beim Passbild geht das, selbstverständlich.
Gibt es heute noch, also ich bin immer noch bei einem Picture Package, also gut. Gibt es heute noch so Schulbilder? Macht man das heute noch?
Da gibt es tatsächlich Fotografinnen, die sich darauf spezialisiert
haben. Weil das Foto ist doch heute so ein Allgemeinding. Jeder hat irgendwie ordentliche Kameras in der Tasche und beim DM kannst du dir mal schnell irgendwie Bilder drucken lassen und so.
Das stimmt, aber gut, also jetzt gibt es natürlich viele, die Kindergarten- und Schulfotos machen. Mhm. Es wird wahrscheinlich schon schwerer, jemanden zu finden, der das gut macht, weil du musst natürlich mit sehr viel Empathie und sehr viel Spaß da rangehen.
Klar.
Und dann gibt es ein großes Spannungsfeld zwischen dem, was oft erwartet wird und dem, was du tust. Also es gibt Fotografinnen, die das eher beim Spielen machen, also die eher Reportage machen oder die halt lebendige Kinderfotos machen. Das finden viele Eltern gut, manche aber nicht, weil manche wollen halt eher so dieses Geschniegelte, weißt du, das ganz klassische Foto mit Blitzlicht von einer neutralen Wand oder von einem tollen Hintergrund und also das Sonntagskind irgendwie haben und nicht das mit Rotz in der Nase und Sand an den Händen im Spielkasten rumfliegen. Da gibt es ein großes Feld und verschiedene Angebote von Leuten, die sich da spezialisieren. Und die verkaufen tatsächlich dann auch unter anderem entweder Downloads oder Druckmappen und so weiter. Das gibt es, ja.
Es gibt von meinen Neffen gibt es, aus Holland gibt es so Kindergarten, nee, so Schulbilder. Da hat dann der Fotograf, waren er, hat dann irgendwie so Props mitgebracht, also hat dann so ein irgendwie so eine Bank, und da hat er so Winterbilder, und dann hat er da hinten so einen komischen Pappmaché-Schneemann hingestellt und ja, über die Bank so ein weißes Kunstfeld drüber gelegt, wo den Kids dann draufsetzen mussten, und die haben dann alle so, ich weiß auch nicht, ob der sie angebrüllt hat oder sonst was, aber die hatten dann so ein sehr gequältes Grinsen drauf, so ein als ob sie sich gerade irgendwie in die Hose machen oder so, sah das ungefähr aus. Das war echt gruselig, wirklich gruselig, ganz, ganz gruselig.
Kannst du auch als Stil verkaufen, natürlich.
Also, und zwar über mehrere Jahre immer wieder so seltsame Bilder. Ich meine, klar, da hat sich jemand Mühe gemacht, hat irgendwie, wie gesagt, so ein paar Props mitgebracht und so, aber das war anstrengend, würde ich sagen.
Hendrik schreibt übrigens gerade, das mit den Passbildern ändert sich wieder. Ab Mai müssen die Bilder digital vorliegen. Der Fotograf hat eine Schnittstelle dafür, und es soll auch eine, jetzt ist weggescrollt, eine,
also wird's Art doch wieder Fotofix fotografisch auf den Ämtern abgesichert und so.
Ja, das Fotofix auf den Ämtern, das gab und / gibt es ja streckenweise schon. Bei mir war es eben tatsächlich so, ich habe vorher gefragt, und selbstverständlich ist das möglich. Sie brauchen es digital, aber ich sollte dann eben ein Foto mitbringen. Und die haben es dann digitalisiert. Also die haben einen Scanner dafür, da legen sie das drauf und dann digitalisieren sie das. Das geht. Gut, wenn das ab Mai nicht mehr geht, da bin ich jetzt nicht informiert.
Also es gab doch diese Geschichte,
das wird auch wieder,
die kam
fallen
vom Innenministerium, weil ich glaube, da war noch Seehofer.
Achso,
Mai
2025, da schreibt er hier noch.
Da war irgendwie noch Seehofer, und der hatte doch irgendwie das Thema, dass die zu leicht verändert werden könnten und deshalb dann quasi,
natürlich.
Dass die dann deshalb in irgendeiner Form halt, ja, genau, abgesichert sein müssen, dass das auch wirklich das echte Bild ist und nicht irgendein Morph zwischen zwei Menschen oder so, dass man die dann beide über den gleichen Pass durchschmuggelt und so weiter. Ne?
Also Hendrik sagt, hat ja noch einen Link, ab 1. Mai 2025 nur noch digital. Also da mag es dann sein, dass es schwieriger wird, es selbst zu machen. Nun ja, gut, dann werde ich im Zweifel, wenn ich dann nochmal einen Ausweis brauche, diese Schnittstelle beantragen, denn ich bin ja Fotograf, nicht wahr?
Ich auch. Über unser happyshooting.de/hi hat unter anderem auch Christian uns geschrieben. Und zwar schrieb er: Moin ihr beiden, durch einen Thread in diesem sozialen Netzwerk ohne Vogel bin ich auf den Fotografen Sergej Mikhailovich Prokudin-Gorski gestoßen.
Okay.
Und hat dann also hier was verlinkt. Ich will aber jetzt gar nicht auf dieses Netzwerk ohne den Vogel gehen, sondern es gibt dann noch andere Quellen. Wer ist das? Haben wir hier vor ewigen Zeiten schon mal drüber gesprochen. Sergej Mikhailovich Prokudin-Gorski, ich spreche wahrscheinlich falsch aus, war ein Pionier der Farbfotografie. Na, du kennst heute so Bilder, die dann irgendein Tool, eine KI oder sonst was, hochskaliert und gesäubert und kolorisiert hat. Das gibt es ja heute auch als Video reichlich, ne? So alte schwarz-weiße, ruckelige Sachen, die plötzlich in 4K mit 60 Frames pro Sekunde irgendwie laufen und die Leute sehen aus, als ob sie gerade irgendwie vorgestern da noch rumgerannt sind. Aber es gibt's halt auch in echt, und der war, wie gesagt, Pionier der Farbfotografie im Russischen Reich. Seine Technik hatte, die er benutzt hat, war lange vor dem Farbfilm, hat der Herr Prokudin-Gorski Farbbilder gemacht, und zwar echte Farbbilder. Mhm. Indem er drei Bilder gemacht hat mit drei Kameras mit Farbfiltern davor, also drei Schwarz-Weiß-Bilder gemacht hat. Da reden wir jetzt von irgendwie 1903, 5 oder sowas, also wirklich früh, sehr, sehr früh. Mhm. Und die Farben, also die Bilder sind quasi dann projiziert worden durch drei Projektoren, die dann wieder mit den entsprechenden Farbfiltern die entsprechenden Farben an die Wand geworfen haben. Und so hast du da Farbbilder gehabt. Und es ist natürlich schon extrem sagenhaft, wenn man sich diese Bilder mal aus der Nähe anguckt. Vor allem auch so, hier ist eins mit dem Quellmaterial nebendran. Mhm. Also hast quasi Farbkanäle und dann die entsprechenden Bilder. Hier ist der Emir von Bukhara zum Beispiel 1911. Und allein die Tatsache, finde ich, zu wissen, dass das ein Farbbild ist, dass das da so aussah ungefähr, macht was anderes mit mir, als wenn ich da gewusst hätte, ah, das hat irgendwie ein Tool nachkoloriert. Irgendwie fühlt sich's anders an, wenn man sich die Sachen da anschaut. Speziell, wenn so Menschen oder Dinge sind, manche sind auch ganz gruselig. Speziell, wenn Menschen drauf sind, die einfach dadurch, du hast eine ganz andere Nähe zu diesen Bildern plötzlich. Mhm. Und ja, und es gibt natürlich auch Sachen mit Artefakten, weil diese Kameras, die mit haben halt.
Bildern ist schwierig, ja.
Genau, also Sachen, die sich bewegen. Motive. Die Bilder sind tatsächlich mit einer speziellen Kamera, die quasi, also es waren quasi drei Einzelbilder, die gemacht wurden, hintereinander. Mhm. Die Kamera hatte quasi eine lange Glasplatte drin. Und diese lange Glasplatte, wo also drei Bilder nebeneinander drauf passen, die wurde quasi dreimal geschoben mit so einer Spezialkassette. Mhm. Und das siehst du hier, ne? Die Landschaft ist in Ordnung und das Wasser davor, das ist halt bunt, weil das passt halt nicht aufeinander, weil es drei unterschiedliche Bilder sind da vorne. Mhm. Ja, und so ist der damals für ein Projekt quasi durch Russland gezogen und hat dann da die Landschaft, die Menschen, die Häuser, die arbeitende Bevölkerung und die Reichen und die Armen und alles Mögliche fotografiert. Mhm. Und es ist einfach.
Aber zu sehen war es dann nur in der Projektion, ne? Also ein Farbbild. Als
damals war das in der Projektion zu sehen. Nee, die gab es damals nur in der Projektion. Aber mittlerweile, und das ist das Schöne, du kannst halt heute, gehen wir mal gerade dieses Beispiel vom Emir von Bukhara, du kannst dir dann heute, verlinken das auch mal in den Shownotes, das ist hier übrigens die Library of Congress Sammlung, die da die Sachen hier öffentlich hat, und du kannst dir halt hier in verschiedenen Auflösungen und Größen jetzt so TIFF bis 70 Megabyte oder so, kannst du dir halt mal so diese Quelle runterladen. Ja. Und dann hast du entsprechend Material, wo du da mal spielen kannst. Also da laden wir mal alle zum Spielen ein. Mhm. Geht da mal her, lernt mal ein bisschen was über eure Software, wie man da einzelne Farbkanäle zusammenmischen kann und so weiter. Das ist eine technische Herausforderung. Und was ich auch interessant finde, ist so, ich sag mal, so unglaublich faszinierend, nahe und echt diese Bilder wirken, sie sind halt doch eine Interpretation. Ne? Was du machst hinterher ist, du baust das ja zusammen und entscheidest quasi, wie die registriert sind miteinander, das ist noch relativ klar, aber wie stark, welcher Farbkanal, wie ausgeprägt ist, ob du da eine Farbkorrektur drauf machst oder die
Tonalität
nicht.
Tonalität als solche schon.
Tonalitäten als solche, auch ein bisschen damit auch die Kontraste und so weiter. Also es sind immer noch natürlich moderne Interpretationen. Echt sind diese Farben nicht ganz. Weil
aber es wahrscheinlich hat es wirkt näher als die Schwarz-Weiß-Bilder.
Also ich finde die.
Es wirkt schon sehr lebendig, muss man schon sagen.
Natürlich.
Schon toll.
Finde ich toll. Also ich mag das, und er ist also, wie gesagt, einer der Pioniere, was das Thema angeht.
Ich meine, da muss erstmal drauf kommen. Ne? Folge 652 hatten wir.
Genau.
Den guten Herrn schon einmal.
Prokudi Gorski.
1905.
Prokudin Gorski, so rum.
Cool.
Ja, fasziniert mich. Das ist einfach technisch, ist das eine Herausforderung. Also danke an den Christian, dass uns nochmal hier aufmerksam zu machen. Das ist schon cool. Sehr cool. Tja. Gut. Was übrigens auch cool ist, sind Termine.
Der Terminkalender.
Heute haben wir zwei Termine. Der erste ist von Dieter. Dieter hat uns das ist mal interessant, ein Ort der Veranstaltung ist das Züblin Parkhaus in Stuttgart. Das ist ideal, um Fotos auszustellen, oder?
Offenbar.
Offenbar. Fumes and Perfumes, Fotografie und Kunst im Parkhaus. Bereits zum 10. Mal wird mit der Ausstellungsreihe Fumes and Perfumes eine einzigartige und außergewöhnliche Ausstellungsfläche in der Stuttgarter Innenstadt bespielt, das Züblin Parkhaus. Neben ihren jüngsten Arbeiten präsentiert die Stuttgarter Fotografen und Kuratorengruppe Werke von renommierten internationalen Fotokünstlern, die großformatigen Fotodrucke kontrastieren mit dem sonst kahlen Zweckbauladen zum Erleben, Entdecken und Verweilen ein. Das Ganze vom 1. Januar 2023 bis zum 31.03.2024 im
Langausstellung.
In Stuttgart. Und dann haben wir...
Du hast im Parkhaus natürlich große Flächen und sie sind schon durchnummeriert. Also ist auch hilfreich.
Ist super, ja. Und dann haben wir noch einen zweiten Eintrag. Den hat uns der Jürgen geschickt und er hat ihn uns auch gelesen.
Hallo Community. Jetzt die Fotoausstellung der Woche. Heute in München im Kunstfoyer der Versicherungskammer Bayern. Fotograf Abi Freundlich. Ausstellungstitel Chamäleon. Noch laufend bis zum 1. April 2024, also etwa einen Monat. Abi Freundlich hat Kreative aus Musik, Kunst und Showbiz porträtiert und die Größten der Fotogeschichte vor die Kamera geholt. Es gibt eine fantastisch animierte virtuelle 360-Grad-Tour durch die Ausstellung, wer nicht nach München kommen kann. Täglich 9 bis 19 Uhr. Eintritt frei, Maximilianstraße 53 in München. 321 Happy Shooting.
Cool. Ja, sehr schön. Danke, Jürgen. Unser offizieller Ausstellungsankündigungssprecher hat wieder zugeschlagen. Sehr schön, aber freundlich. Tolle Geschichte. Dann haben wir noch ein paar Fragen beziehungsweise ein Hinweis, das ist auch von Jürgen, ein Hinweis für Early Bird Tickets für die Fotopia in Hamburg 2024, die im Herbst, glaube ich, stattfindet. Die verkaufen gerade Early Bird Tickets 15 statt 27 Euro, aber müsst schnell sein, nämlich nur bis zum 29. Februar 2024. Heute ist beim Aufnehmen der 27. Wenn die Sendung rauskommt, ist der 29. Und der Code dafür ist EarlyBird24. Also wer da bestellen will, photopia-hamburg.com ist, soll das bitte tun. Und warte mal, ich packe das gleich mal mit in die Shownotes. Und dann haben wir noch.
Wir haben noch eine Frage
eine bekommen. Eine Frage, ne?
Eine HS-Frage zum Thema, wie nenne ich es, Straßenveranstaltung. Also es ist nicht Street alleine in dem Sinne, dass man irgendwie anonym irgendwas fotografiert, sondern eine Veranstaltung fotografiert und das gegebenenfalls noch im Auftrag. Der Dieter fragt nämlich, welche Besonderheiten gibt es bei der Eventfotografie einer öffentlichen Veranstaltung zu beachten, wenn man als offizieller Fotograf unterwegs ist? Hintergrund der Frage ist, dass mein Arbeitgeber, eigentlich die Muttergesellschaft, angefragt hat, ob ich beim diesjährigen CSD, also Christopher Street Day, in Stuttgart die TeilnehmerInnen und den Wagen des Arbeitgebers fotografieren kann und den Umzug begleiten und fotografisch dokumentieren kann. Habe ich letztes Jahr privat gemacht. Im Allgemeinen sind die Teilnehmer Fotos recht offen gegenüber. Ich frage auch immer, es hat auf dem gesamten Zug nur eine Person Nein gesagt, also kein Foto. Den Rest habe ich immer mal wieder auf Social Media veröffentlicht und nur positives Feedback erhalten. Meine Bedenken sind, dass ich natürlich nicht nur den Wagen, sondern auch die Masse der Teilnehmenden fotografieren will. Das wäre ja problemlos, sondern eben auch Nahaufnahmen und Porträts machen will. Muss ich jedes Mal eine Unterschrift bekommen, damit ich, wenn der Arbeitgeber die Bilder nachher veröffentlicht, rechtssicher bin. Jetzt müssen wir mal ganz klar sagen, Happy Shooting ist hier weder anwältlich begabt, noch kann das hier eine Rechtsberatung sein. Wir hatten Interviews zum Thema Recht. Dabei ging es unter anderem auch Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Ich weiß nicht mehr bei welcher Episode, aber bei Folge 28 aufwärts, also 28, 29, 30, vielleicht noch 31, hatten wir ein Interview mit Reinhard, der Anwalt in dem Bereich ist, geführt zu verschiedensten Themen. Vielleicht schaust du da noch mal rein. In der Folge 142 ging es dann auch um das Thema Street und in der Folge 555 gab es ein Interview mit Andrea Diener zum Thema Street und Recht. Generell, was wir immer wieder sagen, ist vorsichtig, wenn bei der Besuchergruppe, also bei denen, die eben diese Veranstaltung besuchen, wenn da Einzelpersonen klar zu erkennen sind, also ganz klar ist nicht die große Traube an Besuchern ist, um die Besucher als Besucher zu kennzeichnen, sondern wenn du halt wirklich Einzelaufnahmen von kleinen Gruppen oder einzelnen Leuten machst, weil die Besucher jetzt nicht zwingend damit einverstanden sein müssen, wenn sowas veröffentlicht wird. bei den Teilnehmenden der Veranstaltung und gerade am Christopher Street Day kannst du natürlich, wie du hier auch schon schreibst, davon ausgehen, dass sie nicht nur wissen, sondern es auch darauf anlegen, fotografiert zu werden. Und da hilft sicherlich auch ein bisschen dann der Augenkontakt und die Zustimmung zu einem Bild. Wie das jetzt rechtlich aussieht, wenn das Ganze veröffentlicht wird, wie gesagt, wenn das einfach nur eine Veröffentlichung ist, guck mal, hier hat der Christopher Street Day stattgefunden und wir waren Sponsoren oder was auch immer, das ist sicherlich kein Problem, wenn vor allen Dingen nicht, wenn es der eigene Wagen ist. Wenn natürlich hinterher Merch damit gemacht wird, wir hatten das heute bei dem Rapper, oder das eigene Unternehmen dann mit Porträts beworben wird und das vielleicht von Leuten, die nicht auf dem eigenen Zug waren, die ihr ja gegebenenfalls befragen könnt, ob sie damit einverstanden sind, sondern von anderen oder von Zuschauenden, dann wird es wahrscheinlich eher kribbelig, da wäre ich vorsichtig. Aber wie gesagt, keine Rechtsberatung, keine Anwälte, keine Erfahrung in dem Bereich. Für privat, Instagram etc., oder Pixelfett hatten wir heute, hätte ich da jetzt kein Problem mit, schon gar nicht, wenn es der eigene Zug ist und die Leute mir freundlich zugelächelt haben, wenn ich ihnen die Kamera gezeigt habe. Bei Zuschauern wäre ich da eher zurückhaltender.
Ich schließe mich dieser Aussage an.
Und sollte jemand...
Sage nichts ohne meinen Anwalt.
Ja, und sollte jemand von euch da draußen eine praktische Erfahrung damit gehabt haben, also wirklich auch im Namen einer Firma eine solche Veranstaltung fotografiert haben, meldet euch gerne auf happyshooting.de/hi, macht einen kleinen Audiokommentar oder schreibt kurz was dazu, wie ihr das gehandhabt habt, weil das kann ja durchaus sein, dass man dann, wenn ein Unternehmen jetzt Fotos davon zeigt, dann wird das sofort als Werbung ausgelegt. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie ist die Firma damit umgegangen? Ich kann mir immer schwer vorstellen, dass man bei solchen Veranstaltungen dann hinterher Kontakt zu den einzelnen Leuten sucht und sich Unterschriften geben lässt. Es ist schwierig. Ich bin froh, dass ich sowas nicht mache.
Gut, mit dieser Nicht-Rechtsberatung sind wir am Ende der Sendung angelangt.
Noch nicht ganz.
Haben wir noch was?
Ja, ja.
Hab's übersehen.
Selbstverständlich. Und zwar müssen wir natürlich eine neue Aufgabe bekannt geben.
Ah, Mist, ja.
Das stimmt. Machen wir zum Abschluss. Denn die aktuelle Filteraufgabe, die läuft jetzt am Donnerstag aus, am 29.02. Und deswegen habt ihr was Neues zu tun. Der Chris hat nämlich auch eine herausgesucht. Und die neue Aufgabe heißt Serie.
Spannendes auch ein Thema aus dem Buch übrigens. Bin ich gespannt. Also Serie heißt es nicht, dass ihr Serien einreichen müsst, aber macht doch mal was draus.
Eine Serie hat ja immer 10 Episoden heutzutage. Nein, ist ja Quatsch. Also die Aufgabe heißt Serie, läuft vom 29.02. bis 14.03. Und das heißt, dass ihr im Zeitraum vom 29. Februar bis zum 14. März 2024 loszieht, ein neues Bild macht zum Thema Serie. Ein neues Bild zum Thema Serie. Das Ganze bei Flickr hochladet, dort in die Happy Shooting Gruppe stellt und den Tag HSB Serie. HSB für Happy Shooting Buch, HSB Serie. Heißt nicht, dass die Bilder automatisch ins Buch kommen. No. Heißt nur, dass wir ein neues Tag haben mit einem B dazu.
Wenn jemand sagt, oh, das wäre super fürs Buch, dann packt das ruhig auch, geht mal im Happy Shooting Slack in die Gruppe Buch und erkundigt euch da mal, wie sowas geht, wenn ihr da mitmachen möchtet. Dann ist es wahrscheinlich besser, das auch direkt da einzureichen. Ja, ansonsten sind wir jetzt aber am Ende dieser Sendung angekommen. Ihr dürft natürlich weiterhin hier mitmachen. Unter happyshooting.de/hi nehmen wir euer Feedback entgegen. Unter happyshooting.de/kalender dürft ihr Termine suchen und eintragen. Wir kommen in der Woche wieder live am Dienstag und auf Konserve am Donnerstag. Bis dann. Macht es gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.